Eine kurze Content-Warnung, bevor wir starten. In dieser Folge von Akte Nord geht es unter anderem um das Thema Kannibalismus. Diese Inhalte können verstörend wirken und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, abzuschalten.
Herr Maivis könnte mein Nachbar sein. Herr Maivis ist ein extrem höflicher, ganz netter Mann, der alle Manieren besitzt, die man besitzen kann. Mit dem man über Gott und die Welt sprechen kann. Er ist eloquent, er ist gescheit, er informiert sich natürlich auch in der JVA, was einige vielleicht nicht tun, aber er weiß ganz genau, wie die Welt hier draußen funktioniert, wer Bundeskanzler ist oder nicht. Und Herr Maivis, wüsste ich nicht, dass Herr Maivis eine Straftat begangen hat, würde ich ihm das nicht anmerken. Also ein ganz, ganz netter Mensch einfach.
Hier haben wir Professor Dr. Frank Füglein gehört. Er ist Juraprofessor, Strafverteidiger und der Anwalt des sogenannten Kannibalen von Rothenburg. Dieser Fall gilt als einer der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands. Zum Hintergrund. Armin Maivis ist heute 65 Jahre alt. Er ist gelernter Computerfachmann und er soll im März 2001 in seinem Haus in Rothenburg an der Fulda einen Berliner Ingenieur einvernehmlich getötet haben. Dieser soll sich über eine Internetanzeige dazu bereit erklärt haben, sich töten und verspeisen zu lassen. Armin Maivis sitzt nun seit rund 24 Jahren in Haft. Er wurde im Dezember 2002 inhaftiert. Seit 2006 ist er rechtskräftig verurteilt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes. Er ist weiterhin im geschlossenen Vollzug. Das möchte er ändern, und zwar mit Hilfe seines Anwalts. Heute klären wir nicht nur, wie dieser Fall die deutsche Justiz geprägt hat, sondern gehen der entscheidenden Frage nach: Könnte der Kannibale von Rothenburg schon bald wieder auf freiem Fuß sein?
Hinter vielen Geschichten steckt oft monatelange Arbeit. Wir öffnen die Akten, die sonst im Archiv bleiben, und blicken in komplexe Recherchen aus Norddeutschland. Wir liefern exklusive Interviews mit den Protagonisten, geben unseren Reportern eine Stimme und lassen sie dort weitererzählen, wo die Nachricht aufhört. Exklusiv, tiefgründig und immer nah dran.
Bei mir ist jetzt Tim Prahle. Er ist Reporter der Neuen Osnabrücker Zeitung und Mitglied der NOZ-Redaktion Politik und Gesellschaft. Aktuell beschäftigt er sich mit Fragen rund um das Thema Unrecht und Strafe und ist heute hier zu Gast im Podcast Akte Nord. Hi Tim.
Moin Kirsten.
Mein Name ist Kirsten Stünke. Als Audiomanagerin möchte ich heute gemeinsam mit Tim in seine aktuellen Recherchen eintauchen und mehr über diesen Fall erfahren, der uns auch nach so vielen Jahren noch immer sehr beschäftigt. Aktuell mit der Frage: Bereitet die Verteidigung gerade den Weg für die Freilassung von Armin Maivis vor? Neben den Hintergründen wollen wir dabei auch einen Blick auf die juristischen Fachbegriffe werfen und diese direkt am Beispiel des Falls für euch einordnen. Du hast dich mit dem Anwalt von Armin Maivis unterhalten, Professor Dr. Frank Füglein. Ihn haben wir am Anfang schon gehört. Er hat dir unter anderem erzählt, was sein Ziel bei der Verteidigung seines Mandanten ist. Lass uns da doch nochmal gemeinsam reinhören.
Hatten Sie Vorbehalte, bevor Sie das Mandat angenommen haben?
Vorbehalte nicht, aber es ist natürlich klar, ich kannte den Fall aus den Medien, so wie er weltweit ja damals bekannt wurde. Und ich war Student oder Referendar, eins von beiden, müsste ich heute nochmal überlegen. Da wurde dieser Fall natürlich auch unter Studierenden und Professoren und sowieso allen Juristen diskutiert. Und ich erachte, wie viele andere auch, lässt sich das Urteil wegen Mordes für nicht richtig, sondern das Urteil des Landgerichts Kassels, damals das erste Tötung auf Verlangen, das war sicherlich die richtige Entscheidung. Aber Vorbehalte hatte ich deswegen nicht. Ich erachte, wie gesagt, Herr Maivis für einen völlig friedliebenden Menschen. Ich möchte gar nicht über die Tat von damals sprechen, dass die absurd und abscheulich war, alles klar. Aber Vorbehalte habe ich keine, denn diese Tat unterscheidet sich erheblich von anderen Mordfällen, in denen vielleicht wahllos oder wegen Habgier, wegen was auch immer, ein Mensch getötet wird. Und hier war es ja ganz anders. Das Opfer von Herrn Maivis, Bernd Brandes, und Herr Maivis selbst haben sich ja im Vorfeld, das kann ja jeder nachlesen, im Vorfeld wochenlang ausgetauscht über die Tat, wie sie es machen wollen. Es war also ein Opfer, das gegessen oder getötet und gegessen werden wollte, und es gab einen Täter dazu. Aber es ist ja nicht ein Täter, der wahllos irgendein Kind schnappt, vergewaltigt oder in die nächste Menschenmenge am Weihnachtsmarkt mit dem Auto reinfährt, was auch immer. Das ist Herr Maivis ja nicht. Herr Maivis hat jemanden gesucht und gefunden.
Der Anwalt spricht hier von einem zweiten Urteil. Armin Maivis wurde erstmals 2004 vom Landgericht Kassel verurteilt wegen Tötung auf Verlangen. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf. 2006 verurteilte ihn schließlich das Landgericht Frankfurt, dieses Mal wegen Mordes und Störung der Totenruhe, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Spannend ist, dass Professor Dr. Frank Füglein in diesem Fall Pflichtverteidiger ist. Tim, was bedeutet das denn eigentlich konkret?
So wie er mir das gesagt hat, hat sich der Herr Armin Maivis an ihn gewandt, wahrscheinlich über Kontakte. Und dadurch, dass der Herr Maivis ja auch nun kein Geld hat nach der Zeit im Gefängnis, ist er dann eben auch nur der Pflichtverteidiger.
Okay, und du hast den Anwalt gefragt, warum er sich diesen Fall antut und ob er noch ruhig schlafen würde, wenn Armin Maivis weiter in Haft bleiben würde.
Nicht mehr, nachdem ich ja mit dem Fall angefangen habe, würde ich nicht mehr ruhig schlafen, weil ich ihn als Menschen kennengelernt habe und weil ich für den Rechtsstaat stehe. Ich habe ja mal Jura studiert und ich habe meinen Eid geschworen, dass die Menschen alle gleich zu behandeln sind vor Gericht, ohne Ansehen der Person. Das heißt, ich muss als Richter entscheiden, eine Entscheidung fällen, und zwar unabhängig, ob du Max oder Moritz heißt oder woher du kommst, was du glaubst, all diese Dinge. Und folglich ist es mein großes Bestreben, als Teil dieses Rechtsstaats dafür zu sorgen, dass auch jeder in diesem Rechtsstaat ganz gleich partizipieren kann. Und dazu gehört Herr Maivis wie jeder andere auch.
Wie waren die Rückmeldungen aus Ihrem Umfeld so auf dieses Mandat?
Ja. Also die Rückmeldungen waren durchaus gemischt. Manche waren eher schockiert, allein aufgrund des Namens. Die haben sich halt damals die Medienberichterstattung angesehen, aber ja natürlich nicht mit dem Fall beschäftigt. Und da darf man ja auch schockiert sein. Ich verstehe das ja alles. Ein Großteil der Leute sagte aber, weißt du was, das ist richtig. Es ist ein älterer Mann, die Tat war so, wie sie war, und irgendwann ist auch mal genug.
Und du hast nun ein Porträt über den Anwalt geschrieben. Wie hast du den Anwalt denn wahrgenommen?
Der Herr Frank Füglein ist ein sehr aufgeräumter Jurist erstmal. Der hat das natürlich auch alles sehr durch die juristische Brille gesehen. Er ist nicht ohne Grund auch Juraprofessor. Ich habe ihn aber auch so wahrgenommen, dass der schon eine gewisse Sympathie für den Herrn Maivis empfindet, was ja auch nicht schlecht sein muss im Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant. Es hat mich dann aber schon überrascht, weil man muss sagen, dadurch, dass er ein Pflichtverteidiger nur ist, bekommt er da jetzt auch keine großen Summen, sondern ein recht überschaubares Salär. Jetzt kann man sagen, was hat er denn davon? Sicherlich die Aufmerksamkeit, wir reden ja auch gerade über ihn. Er sagt, und ich will ihm das gerne glauben, dass er selber gar nicht daran interessiert war, dass dieser Antrag auf Freilassung in die Öffentlichkeit gelangt, weil er sich bessere Chancen ausgerechnet hat, wenn das eben nicht in der Öffentlichkeit ist. Aber es wurde medial vergangenen Sommer 2025 herausgefunden, und seitdem war es in der Welt, und deswegen äußert er sich auch dazu. Also es scheint, dass er sich dieses Falls deswegen wirklich annimmt, weil er felsenfest davon überzeugt ist, dass der Armin Maivis jetzt aus dem Gefängnis raus soll.
Ist das sozusagen auch Teil der Verteidigung, da dann auch solche Worte zu finden, wie er auch anfangs im Zitat zu hören war?
Das kann durchaus sein. Ich glaube, dass der Herr Füglein wenig pathetisch argumentieren muss insgesamt vor der Strafvollstreckungskammer in Kassel, sondern da wirklich auf die Fakten geht. Und die Fakten sind, dass der Armin Maivis jetzt seit weit mehr als 20 Jahren im Gefängnis sitzt, ohne irgendwelche Lockerungen. Und er hat das grundsätzliche Recht, so wie jeder Mensch, der lebenslang im Gefängnis sitzt, er hat das grundsätzliche Recht, auch irgendwann aus dem Gefängnis rauszukommen oder zumindest diesen Antrag auf Freilassung zu stellen auf Bewährung. Und ich glaube, allein das reicht erstmal als Argumentation. Zur Argumentation gehört natürlich aber auch, dass Herr Maivis eben ein netter Kerl ist aus Sicht von Herrn Füglein, dass von ihm keine Gefahr ausgeht und dass man ihn guten Gewissens wieder sozusagen in die Welt da draußen lassen kann.
20 Jahre klingt ja jetzt erstmal noch nicht nach lebenslang. Was heißt denn eigentlich lebenslang an der Stelle?
Ja, lebenslang. Lebenslang ist so eine Urban Legend, ne? Der ich selber auch schon aufgesessen bin, dass man sagt, lebenslang, das heißt ja eigentlich nur 15 Jahre oder nur 25 Jahre. Das stimmt nicht. Lebenslang heißt erstmal lebenslang. Aber nach 15 Jahren hat jeder Mensch, der lebenslang verurteilt wurde, erstmals das Recht, einen Antrag zu stellen auf, so nennt sich das dann juristisch, Aussetzung der Freiheitsstrafe auf Bewährung, also dass er raus kann. Und darüber wird dann ein Gericht nochmal befinden, ob das denn möglich ist. Und dann kann man nach 15 Jahren oder ein bisschen mehr auch theoretisch wieder entlassen werden aus dem Gefängnis, wenn man die Schwere der Schuld noch dazu oder die besondere Schwere der Schuld noch dazu auferlegt bekommen hat in einem Urteil. Also wenn jetzt zum Beispiel Herr Maivis neben dem Mordurteil noch, wenn man dem noch die besondere Schwere der Schuld attestiert hätte, dann wäre das nach 15 Jahren sicherlich nicht möglich gewesen, sondern da würde nach 15 Jahren dann erstmals ein Gericht sich wieder hinsetzen oder eine Kammer und sagen, jetzt legen wir mal deine Mindestverbüßungszeit fest, so nennt sich das. Bestes Beispiel, das aus Niedersachsen auch ganz gut bekannt ist, ist der Krankenpfleger Nils Högel, der ja nun auch zahlreiche Menschen auf dem Gewissen hat, auch wegen Mordes verurteilt wurde, mit einer Schwere der Schuld. Und da hat man jetzt jüngst im März dann gesagt, okay, lebenslang, und wir sagen jetzt auch mal genau, was das heißt, Mindestverbüßungszeit 28 Jahre. Das heißt, vor Ablauf dieser 28 Jahre wird der Herr Högel gar keinen Antrag stellen können auf Freilassung. Und so ist das. Also auch nach 15 Jahren, ich stelle einen Antrag auf Freilassung, der kann positiv oder negativ beschieden werden. Und wenn der immer negativ beschieden wird, weil man mir immer sagt, nee, du bist noch nicht so weit, man kann dich nicht zurück in die Gesellschaft lassen, in die Freie, dann kann ich auch theoretisch mein lebenslang im Gefängnis bleiben. Ich glaube, da gibt es Fälle, da waren die Leute knapp 60 Jahre theoretisch im Gefängnis, einzelne.
Dann gibt es ja auch noch so Feinheiten wie den offenen oder den geschlossenen Vollzug. Magst du das auch noch mal einordnen in diesem Zusammenhang?
Ja, also der Herr Maivis jetzt in dem Beispiel sitzt auch seit immer im geschlossenen Vollzug. Das heißt, er hat keine Lockerungen, der kommt bislang nicht mal raus. Also der offene Vollzug ist fairerweise, muss man sagen, dass fast die letzte Lockerung, die man in so einer Haft haben kann. Das heißt nämlich, dass du in ganz grob zwar im Gefängnis bist, aber du kannst am Tag raus und kannst dein Leben leben, deiner Arbeit nachgehen, musst halt am Abend zu einer bestimmten Zeit wieder im Gefängnis sein, darfst auch trotzdem keinen Alkohol trinken und die große DVD-Sammlung wirst du jetzt auch noch nicht im Gefängnis haben und Streamingdienste sind auch nicht raus, also was halt so im Gefängnis gilt, aber am Tag bist du theoretisch ein freier Mann, also ein Freigänger. Und es gibt aber noch ein paar Lockerungen davor, die auch im geschlossenen Vollzug gelten, dass man mal für ein paar Stunden rausgehen kann, begleitet und unbegleitet. Das muss noch nicht im offenen Vollzug sein. Aber offener Vollzug ist sozusagen so die Endhaltestelle bei Haftlockerung und soll dem Resozialisierungsgedanken halt dienen.
Auf was zielt der Anwalt von Herrn Maivis denn jetzt ab?
Ja, also der Antrag ist ja wirklich erstmal auf Freilassung oder auf Aussetzen der Freiheitsstrafe auf Bewährung. Das möchte ich nur ganz kurz erläutern. Das heißt ja auch auf Bewährung. Das heißt, die Menschen kommen raus und sind dann aber unter strengster Beobachtung. Also noch strenger als eine andere Bewährung gilt. Wenn die sich irgendwas zu Schulden kommen lassen, dann geht's sofort, dann gibt es kein Dudu-Finger, sondern dann geht es auch sofort zurück ins Gefängnis. Und diese Bewährung gilt dann auch so bummelig 5 Jahre mindestens. Also das ist durchaus nochmal streng danach. Da darf nichts passieren. Der Herr Füglein hat mir erzählt, dass rein praktisch dieser Antrag natürlich auch dient, um den Druck auf die JVA Kassel zu erhöhen, damit dem Herrn Maivis überhaupt mal Lockerungen gewährt werden, also mal ein paar Stunden rauszukommen und so weiter. Weil wenn du nicht diese Lockerung hast und nicht dieses Freisein erprobst nach so langer Zeit, dann wirst du auch niemals eine günstige Prognose bekommen, um überhaupt aus dem Gefängnis rauszukommen. Das heißt, der Antrag dient jetzt, um Herrn Maivis Lockerung zu erzwingen, sage ich mal, gegenüber der JVA, damit dann auch in vielleicht ein, zwei Jahren ein erneuter Antrag auf Freilassung positiv beschieden werden kann.
Ohne auf die Details von dem Fall eingehen zu wollen, gibt es ja auch noch die sogenannte Sicherungsverwahrung. Wäre das hier auch eine Option?
Nein, gar nicht, weil die Sicherungsverwahrung genau für die Menschen ist, bei denen man sagt, der ist zu gefährlich, um wieder in Freiheit zu leben. Und wenn man aber eine lebenslange Freiheitsstrafe aussetzen möchte, dann hat man ja quasi damit beschieden, dass er eben ungefährlich genug ist, um wieder in Freiheit leben zu dürfen. Das heißt, in dem Fall schließt sich das aus. Ganz generell schließt sich das rein praktisch aus. Ich war letztens in einer Sicherungsverwahrung in Niedersachsen und man muss sagen, eine lebenslange Freiheitsstrafe und eine Sicherungsverwahrung schließen sich de facto aus, weil wenn man aus der lebenslangen Haft entlassen wird, dann hat man dafür eine positive Sozialprognose oder eine generell positive Gefahrenprognose. Und wenn man in die Sicherungsverwahrung geht, passiert genau das Gegenteil. Man hat eine negative Prognose und man sagt, der ist noch nicht reif genug, um wieder unter normalen Menschen zu leben.
Verjährt denn Kannibalismus?
Da bin ich ehrlich gesagt überfragt auf die Schnelle. Das Interessante an dem Fall, und deswegen ist er so spektakulär, war damals ja, dass es so einen Fall einfach auch noch nicht gab. Deswegen hat er so viel Öffentlichkeit erfahren und deswegen ist er ja auch für uns heute irgendwie immer noch in all seiner, so makaber er ist, irgendwie auch immer noch faszinierend. Ich glaube, dass es für Kannibalismus so gesehen gar keinen klassischen Straftatbestand gibt, müsste mich da jetzt aber weit aus dem Fenster lehnen. Mord verjährt nicht.
Was bedeutet das nun alles? Also gerade jetzt für Armin Maivis, könnte er bald freikommen?
Ich glaube, so wie sich der Herr Frank Füglein geäußert hat, ist er ganz guter Dinge, dass man jetzt zunächst mal diese Haftlockerung erreichen wird in Kassel, dass Herr Maivis, von dem er ja eine sehr hohe Meinung hat und der sich auch im Gefängnis immer vorbildlich benehmen soll, dass der eben auch zeigt, dass er draußen leben kann und auch gut leben kann. Und wenn das alles so klappt, dann kann man in ein bis zwei Jahren damit rechnen, spätestens, dass der auch wieder aus der Haft rauskommt, ja.
Jeder True-Crime-Fall endet ja eigentlich mit einem Urteil, hast du im Vorgespräch schon gesagt. Die Frage ist, wie geht es eigentlich danach weiter? Du beschäftigst dich ja sonst auch mit dem Thema Knast gerade sehr, sehr intensiv. Hast eben schon gesagt, du hast dir so eine Sicherungsverwahrung auch angesehen. Warum brennt es denn da eigentlich gerade so doll?
Ja, also an den Gründen muss man sagen, die suche ich selber noch. Fakt ist, die Belegungszahlen in den Gefängnissen in Deutschland steigen wieder. Leicht, aber sie steigen erstmal. Die können ganz unterschiedliche Gründe für sein. Am Ende, wenn man Gesetze verschärft, wenn man mehr Polizeipersonal fordert, dann sind auch Ermittler und am Ende auch Staatsanwälte und Richter vielleicht erfolgreicher und es werden mehr Menschen verurteilt, trotz insgesamt ja sinkender Kriminalstatistik. Und irgendwo landen diese Menschen und die landen dann nun mal im Gefängnis. Das heißt, wir reden da auch von ein paar Zehntausenden. Also die durchschnittliche Belegungsquote bundesweit ist bei 60.000 Menschen. So viele sitzen um und bei im Gefängnis. Das ist gar nicht so viel. Es gibt aber auch nur rund 70.000 Haftplätze, also Gefängniszellen. Das heißt, viel mehr Menschen dürften auch gar nicht mehr dazukommen auf Dauer. Und deswegen brennt es, weil das sind Durchschnittszahlen in einzelnen Bundesländern. Klagen Gefängnisse über eine Überbelegung, Personal fehlt in Massen. Das heißt, die Menschen können nicht vernünftig betreut werden, sie können nicht vernünftig bewacht werden. Der ganze Resozialisierungsgedanke, dass man Menschen darauf vorbereitet, wieder in Freiheit zu gehen und auch auf uns, in Anführungszeichen, unkriminelle Menschen wieder loszulassen, kann nicht vernünftig abgearbeitet werden, weil da das Personal fehlt. Und deswegen brennt es an einigen Ecken durchaus.
Heißt es, dass manche Straftäter vielleicht auch vorläufig schon entlassen werden könnten?
Ja, sowas gibt es. Also die brauchen immer eine positive Prognose. Also wenn du jemanden vorläufig entlässt, dann darf das heißt nicht, dass da nicht auch mal ein Fall durchrutscht, aber dann darf das eigentlich natürlich niemand sein, der gleich wieder Straftaten begeht. Fakt ist auch, rund die Hälfte aller aus der Haft entlassenen Menschen werden wieder straffällig. Also so gut klappt es mit der Resozialisierung trotz aller Bemühen doch nicht. Der klassische Fall war, den gab es zuletzt in Bremen, den gab es auch schon in Schleswig-Holstein und auch in Hamburg, war, dass man sagt, erstmal wir belegen Zellen doppelt, Doppelsteckbetten und weiter. In Baden-Württemberg soll es einzelne Fälle gegeben haben, wo nur noch Matratzen hingelegt wurden, damit die da alle reinpassen. Und dass Ersatzfreiheitsstrafen zum Beispiel ausgesetzt werden, das war jetzt in Bremen der Fall, dass man einfach sagt, da gibt es eine Handvoll Leute, die müssen jetzt gar nicht ins Gefängnis, obwohl sie von Rechts wegen ins Gefängnis müssen. Das lassen wir mal, weil das halt Bagatelldelikte sind und die können wir jetzt im Gefängnis nicht auch noch aufnehmen.
Kannst du da ein Beispiel nennen? Sind das so Schwarzfahrer oder worum geht's da?
Genau das. Also grundsätzlich jeder Mensch, der keine Freiheitsstrafe bekommt, sondern eine Geldstrafe, zum Beispiel für Schwarzfahren. Schwarzfahren kann ja durchaus eine Geldstrafe nach sich ziehen. Neben dem klassischen erhöhten Beförderungsgeld, so heißt das, also die 60 Euro, kann es auch noch eine Geldstrafe geben. Und wenn man das Geld nicht hat, vielleicht auch, weil man das Geld fürs Ticket ja auch schon nicht hatte, dann wird dann eine Ersatzfreiheitsstrafe vollzogen. Dann muss man eine Zeit lang, also ein paar Tage, einen halben Monat, manchmal auch länger, je nachdem, wie hoch die Geldstrafe ist, ins Gefängnis als Ersatzfreiheitsstrafe. Und diese Freiheitsstrafen wurden in Bremen jetzt zuletzt, ich glaube, ein halbes Jahr ausgesetzt. Das heißt, da hatten die Leute mehr Zeit, ihre Geldstrafen zu bezahlen. Und grundsätzlich hatte das Gefängnis in Bremen ein bisschen Luft zum Atmen, so würde ich es mal sagen, dass da eben nicht, ja, noch ein paar Häftlinge mehr dazukommen.
Gibt es dann irgendwelche Bestrebungen, ich sag mal auch von der Politik, also welche Maßnahmen sollen jetzt ergriffen werden?
Gute Frage. Man muss dazu sagen, so sagt man es mir in den Recherchen immer, der Strafvollzug oder der Knast ist kein politisches Gewinnerthema. Also du wirst keine Wahl gewinnen, indem du sagst, ich will jetzt mal die Bedingungen für die Häftlinge verbessern. Das wird nicht gutiert, kann ich erstmal auch verstehen, rein emotional. Deswegen ist es da sehr schwer, wirklich politisch Verbesserungen durchzusetzen. Grundsätzlich muss man sagen, wenn wir jetzt über die Haftplätze reden, also das ist ja sozusagen das A und O, dass man erstmal genug Personal hat und genug Platz für die Menschen, die da reinkommen. Da arbeiten einzelne Länder schon dran. Also der Aufbau von Haftplätzen ist eigentlich fast bundesweit gerade das Thema schlechthin, dass man irgendwo noch Platz findet, um Insassen eben auch unterzubringen. Und das nächste Problem wird dann eben sein, auch weiterhin genug Personal zu finden. Die Strafvollzugsbediensteten sind Beamte, das klingt erstmal attraktiv, sind allerdings in der Skala der Beamten auch relativ weit unten, was so den Sold angeht. Da tun sich einzelne Länder durchaus schwer, genug Nachwuchskräfte zu finden.
Okay, und jetzt nochmal ganz konkret zurück zu dem Fall von Herrn Maivis. Gibt es da schon Hinweise, wann es weitergehen könnte oder wann eine Entscheidung gefällt werden könnte zu seinem Fall?
Erstmal ist das so ein sehr juristisches, formales Gedöns, auf gut Deutsch. Da werden Stellungnahmen hin und her geschickt. So wie ich das verstanden habe, soll noch in diesem Sommer 2026 dann eine Entscheidung fallen, wie über den Antrag auf Freilassung beschieden wird.
Okay, und du bleibst weiter dran für uns.
Ich bleib weiter dran. Ich kann auch hier verraten, dass natürlich auch mein Ziel ist, womöglich dann den Herrn Maivis nochmal selber zu sprechen. Nicht, dass der Anwalt nicht auch sehr, sehr interessant gewesen wäre als Gesprächspartner, aber klar, man möchte dann auch nochmal von dem Herrn Armin Maivis selber hören, wie es einem dann so nach mehr als 20 Jahren geht, wenn es wieder rausgehen soll.
Das wird sicherlich spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Tim.
Sehr gerne.
All deine Artikel sind ja auch über Unrecht und Strafe auf noz.de oder saz.de zu finden. Alle Folgen zum Podcast Akte Nord, die gibt es dort ebenfalls. Mein Name ist Kirsten Stünkel. Ich bedanke mich nochmal bei dir und danke erstmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Akte Nord. Unsere Reporter, unsere Recherchen. Ihr habt Themenvorschläge? Gern. Schreibt uns an aktenord@fragen-podcast.de. Teilt diese Folge gerne mit euren Freunden oder folgt diesem Podcast auf Spotify und Co., sodass auch andere diese Themen entdecken können. Akte Nord ist eine Produktion von NOZ und SAZ.